Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Aber müssen natürlich mit einer Top-Meldung, die mich besonders beglückt, anfangen. Das zugige Transferfenster ist endlich halbwegs geschlossen, zumindest bis zum Januar. Also das ist für mich eigentlich die schönste Meldung dieser Woche, weil mich das persönlich so genervt hat. Ich hoffe, mein Gesprächspartner heute, Matthias Herrmann, Holstein, Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten, denkt ebenso, sonst kann er mich gerne korrigieren. Moin Matze, auf jeden Fall schön, dass du da bist.
Moin Opa, nö, zugig ist ja auch nicht gut für den Nacken und so.
Genau. Nacken gehört sowieso auf den Grill. Also ist die Transferperiode zumindest in dieser Form meinetwegen auch gerne mit diesen Phantastsummen, diesen absurden Ablösezahlungen da. Also das ist ja in der Spitze, das geht ja einfach gar nicht mehr. Das ist ja unmoralisch.
Aber es war zum Glück ja das Ende, dass man sich bei Holstein jetzt auch nicht mehr groß aufregen musste, zumindest auf dem Sektor.
Das ist wohl wahr. Dann kommen wir auch zur Aktualität, die ist auch brandfrisch, nämlich das Testspiel heute Nachmittag gegen den FC St. Pauli. 1:1 ist es ausgegangen. Die ganz neuen Erkenntnisse hat es nicht gebracht. St. Pauli erst mit der 1B-Mannschaft, danach vielleicht eine 1C-Mannschaft in der zweiten Halbzeit mit zahlreichen Nachwuchskräften am Start. Da wurde es dann für Holstein nach dem 0:1 Halbzeitrückstand etwas besser, aber auch immer noch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wie ist deine Expertise, Matze?
Ja, ich glaube, das ist noch nicht das, wo man hin will. Da will die Mannschaft auch nicht sein, wo sie jetzt sind. Was mir aufgefallen ist, dass in der zweiten Hälfte, auch wenn es dann die etwas schwächere St. Pauli-Mannschaft war, die dann auf dem Platz stand, dass aber trotzdem auch Holstein einfach besser aufgetreten ist. Manchmal diese Sachen, die man vielleicht gar nicht so messen kann, aber einfach so, dass es auf dem Platz ein bisschen lauter war. Es kam mir auch so vor, als wenn man sich gegenseitig so ein bisschen mehr dirigiert und gepusht hat. Ich fand auch die Wechsel, die gekommen sind, vor allem mit Marco Kommender und Magnus Knutzen, fand ich durchaus, haben das zumindest nicht schlechter gemacht, was da auf dem Feld passiert ist. Insofern geht man vielleicht sogar mit einem, ja, ich will nicht positiven Erlebnis sagen, aber man hat eine Niederlage verhindert. Erste Hälfte waren die gleichen Probleme wie aus dem Hannover-Spiel. Das muss einem natürlich zu denken geben, aber ja, zweite Hälfte hat man dann zumindest mal wieder Ansätze gesehen, wie es laufen kann, möchte ich sagen.
Ja, du hast ja schon angesprochen, das Hannover-Spiel 1:2, das letzte Heimspiel mit einer, das Ergebnis ist schon enttäuschend, klar, wenn man eine Heimniederlage kassiert, aber die Performance war noch viel enttäuschender, fand ich. Und da freut man sich natürlich über jeden Lichtblick. Ne? Waren denn jetzt am vergangenen Sonnabend, die Niedersachsen sind ja Liga-Primus, der Liga-Primus mit 4 Siegen aus 4 Spielen, waren die jetzt so stark? War Holstein so schlecht? Man kann das kaum irgendwie in richtige Relation zueinander setzen.
Ja, es ist auch wirklich schwierig. Die erste halbe Stunde war ja noch wirklich ansehnlich von Holstein. Und nach dem 1:0, was ja auch ja eigentlich wirklich ein wunderschöner Spielzug war, ich glaube, Ausgangspunkt war auch wie heute beim Tor Magnus Knutzen gewesen. Dann über den Flügel John Tolkien flankt das Ding, also aber auch wirklich punktgenau auf den Fuß von Phil Harris, der nur noch reinhalten braucht und das Ding geht ins Tor. Da hatte man ja wirklich den Eindruck, Mensch, das könnte ja durchaus was werden heute. Und dann kam ja diese Umstellung von Christian Titz mit Manndeckung übers gesamte Feld. Und danach war Holstein ja, da kam ja gar nichts mehr. Also in der zweiten Hälfte kann ich mich nicht an eine einzige größere Chance von Holstein Kiel erinnern. Und die Frage, ob jetzt Hannover so gut war oder Holstein so schlecht, naja, Hannover musste jetzt auch nicht so viel investieren, zumindest um die Tore zu machen. Das waren zwei Standards, die sich relativ ähnlich sahen. Und wenn man mal auf den X-Goals-Wert aus dem Spiel guckt, ist ein sehr großer Nischenwert, würde ich sagen, aber der sieht bei Holstein besser aus. Der sieht nicht gut aus, aber der ist höher als bei Hannover. Und das zeigt, dass an diesem Tag ja zwei Standards und eine gute Verteidigung gereicht haben.
Ja, Ballbesitz war dann bei Hannover überwiegend, 60-40%. Aber das muss ja nicht zwangsläufig was aussagen. In Fürth war der Ballbesitz auch überwiegend bei der Spielvereinigung, bei den Kleeblättern mit 55% zu 45% auf Kieler Seite. Aber es wirkte gegen Hannover, so wie auch in der ersten Halbzeit jetzt gegen St. Pauli, so als wenn da 11 Spieler auf dem Platz stehen, aber keine Einheit. Also die einzelnen Mannschaftsteile haben gar nicht ineinander gegriffen. Das finde ich leicht besorgniserregend zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, obwohl das noch relativ früh ist. Aber es liegt eine Vorbereitungsphase hinter der Mannschaft. Der Kaderumbruch, alles klar, brauchen wir nicht drüber zu reden, braucht Zeit. Aber diese krasse Form von überhaupt nicht ineinander greifen, das finde ich schon etwas besorgniserregend.
Ja, wir hatten ja spaßeshalber gefordert, immer noch auf das Paderborn-Spiel Bezug nehmend, dass Holstein Kiel mal die andere Abwehr ein bisschen stressen soll. Dann haben sie eher die Nerven der Fans jetzt gestresst. Und ja, es ist wirklich, also dieses, was du sagst, dass da im Endeffekt 11 Spieler auf dem Platz stehen, aber die Einheit fehlt. Ich finde noch der Mannschaftsteil Defensive, der präsentiert sich eigentlich noch relativ gut zu diesem Zeitpunkt, aber direkt davor hört es irgendwie schon auf. Also im Spielaufbau.
Stimmt.
Ja, muss man ja wirklich sagen. Also ich finde Johansen und Setz und wer immer daneben steht, ich freue mich ja sehr, dass Marco Comenda jetzt auch wieder mit dabei ist, weil das einfach so ein solider Arbeiter ist. Die erledigen ihren Job ja weitestgehend ganz gut. So. Aber dann, wenn es an den Spielaufbau geht, fehlerbehaftet ist nett ausgedrückt.
Ja, das wollte ich wohl gerade sagen, ne? Das ist so auffällig, die zahllosen, einfachen Ballverluste, auch gerade nach eigenem Ballgewinn, wenn der Gegner jetzt wie Hannover dann umswitcht auf Mann gegen Mann über das ganze Feld und da dann natürlich bei der Ballannahme Gegnerdruck gleich herrscht aus Kieler Sicht, das ist alles nicht einfach, überhaupt gar keine Frage, aber das sind natürlich eigentlich fundamentale Dinge, finde ich, im Profifußball, die jetzt auch nicht ganz neu sind irgendwie. Das ist ja nicht, ich erinnere gerne an Carsten Neitzel, wieder mal unseren gemeinsamen Freund, ehemaligen Trainer von Holstein, der das ja in gewissen Spielen oder sogar häufiger auch hat durchziehen lassen, Manndeckung übers ganze Feld. Da sah das allerdings noch etwas antiquierter aus. Da hat Rechtsverteidiger Gott Herrmann auch tatsächlich, ist dann noch auf links außen seinem Gegenspieler nachhergegangen. Also ist ganz so krass ist ja nicht mehr, aber vom Prinzip her, also will damit sagen, das ist ja nicht neu, das müsste man ja eigentlich drin haben. Und dass nicht jedes Zuspiel passen kann und nicht jeder Ball behauptet werden kann, ist ja auch völlig logisch, gerade in einer im Umbruch befindlichen Mannschaft. Aber diese krasse Form finde ich wirklich, das ist, ich nehme mal hier, wenn man sich an solchen Werten überhaupt orientieren darf, aber ich nehme mal so einen Hoffnungsträger wie unseren Spielmacher Jonas Terkelsen, 22 aus Norwegen, in Fürth, eine starke Leistung geboten, solange die Kräfte gereicht haben. Passquote da 73%, 44 Ballkontakte, ein Tor gegen Hannover. Da war ja das Führungstor von Phil Harris die einzige Torchance im ganzen Spiel. Das muss man sich auch mal reinziehen irgendwo. Da hat er also Ballkontakte 22 und eine Passquote, eine Zweikampfquote von 33% gehabt. Das ist natürlich extrem wenig, ne? Passquote war noch ähnlich wie in Fürth, aber eben auch nur 22 Ballkontakte. Bei Alexander Bernhardsson, auch ein vermeintlicher Unterschiedsspieler, ganz ähnliche Tendenzen irgendwo, ne? Also da weiß man nicht genau, wohin die Reise führt. Also sind wir mal sehr gespannt. Was kann man denn dagegen machen?
Ja, gute Frage. Aber ich glaube, es sind dann einfach die Grundtugenden, die dann gefragt sind. Ist zwar irgendwo recht billig, Aber es gibt ja auch einige Spieler, die jetzt gesagt haben, Länderspielpause muss einfach auch mal dazu dienen, dass sich jeder hinterfragt, ob er wirklich das auf den Platz bringt, was er kann. Und ich glaube, da geht es nicht darum, irgendwie schön zu spielen, sondern wirklich dann den verlorenen Bällen einfach hinterher zu fighten und noch präziser werden. Es ist wirklich schwierig, da einfach, ja, ich finde heute in der ersten Hälfte gegen St. Pauli hat man einfach auch gesehen, wie viel noch fehlte und wie wenig da der Spielaufbau funktioniert hat. Und wenn im Endeffekt irgendwo, ja, fast noch kurz hinter der Defensive, aber spätestens irgendwo im Mittelfeld Schluss ist, dann kann da ja auch nichts Offensives draus entstehen. Also wenn ich keinen Ball nach vorne bekomme, dann bringen mir auch Stürmer nichts.
Und Stefan Schwab hat jetzt ja nach dem Spiel erzählt, also unser 34-jähriger Routinier aus Österreich, zuletzt 5 Jahre bei PAOK Saloniki, auch auf internationalem Terrain im Einsatz, war ja verpflichtet worden als Führungskraft, gerade für den Talenteschuppen mit den hochveranlagten, mit großem Entwicklungspotenzial, Klammer auf, O-Ton, Sportchef Olaf Rebbe, Klammer zu, der aber bislang auch noch nicht in die Spur gefunden hat, wie er sich das vorstellt und wie alle anderen sich das vorgestellt haben. Der hat jetzt nach dem Spiel gesagt, das liegt auch an den Ergebnissen, an der allgemeinen Verunsicherung und es geht nur über harte Arbeit und Mut, auch zu Ballverlusten. Da kommt dann wieder das, was du eben gesagt hast, muss man dann eben den Ball wiedererkämpfen. Marcel Rapp hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Auch harte Arbeit, Mut haben, immer wieder viel Spiel ohne Ball, das heißt freilaufen und so weiter und so weiter. Aber also nochmal, irgendwie das, also das klingt irgendwie manchmal so ein bisschen wie, oder anders formuliert, die Frage, 3 Niederlagen zu Saisonbeginn, machen die dich schon so kaputt im Kopf, dass du selbst die Elementarteile des Profifußballs nicht mehr auf die Kette kriegst?
Das sollte natürlich nicht so sein, aber ich glaube, für das Zusammenwachsen einer Mannschaft ist das halt Gift. Und die Entwicklung, die stattfinden muss mit solchen jungen, talentierten Spielern, die braucht halt auch mal irgendwo Erfolgserlebnisse. Und man hat ja auch nach dem Fürth-Spiel gemerkt, das war ja jetzt auch nicht ein durchweg überragendes Spiel.
Nein, nein.
Und man hat aber gemerkt, wie befreiend dieses Ergebnis einfach für die Mannschaft war. Und das hatten sie sich ja auch zu Recht verdient. Es war ja nicht ein Zufallssieg gewesen. Und ich glaube, es schwingt halt immer auch so ein bisschen diese Angst im Hinterkopf mit, naja, als Absteiger aus der Bundesliga ist es immer gefährlich und man muss aufpassen, dass man nicht nach unten durchgereicht wird. Und wenn solche Mechanismen im Kopf erstmal zu rattern beginnen, dann ist es, glaube ich, das Problem. Und noch wird ja gesagt, ja, das ist völlig normal und diese Zeit muss man geben. Andererseits hat man aus der Mannschaft selbst heraus aber jetzt schon andere Töne gehört, dass gesagt wurde, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Und das finde ich zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison eigentlich viel besorgniserregender als alles andere. Weil es jetzt natürlich darauf ankommt, letztes Jahr war das große Zauberwort Resilienz. Die ist jetzt ja viel mehr gefordert als in der Bundesliga, weil man in der Bundesliga von Holstein Kiel gar nicht groß irgendwas erwartet hat. Man hat immer gehofft, man wollte, dass die Entwicklung irgendwie fortgesetzt wird, dass der Kieler Weg weitergegangen wird. Aber jetzt in der zweiten Liga, das soll ja eigentlich das natürliche Habitat der Störche sein. Und auch da, wir sind noch, ich weiß nicht, wie viele Punkte noch zu vergeben sind. 90 müssten es sein, glaube ich. Phrase, Entschuldigung. Ja. Aber wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison schon solche Sätze von einem Spieler hört, dann finde ich das irgendwo schon bedenklich.
Naja, da bin ich auch mal wieder komplett bei dir, da auch nach dem Spiel gegen Hannover. David Seck, er hat Angst in den eigenen Reihen gespürt auf dem Feld. Capitano Steven Skripski, der die Fehler im Spielaufbau, die eigenen, hätten alle angekotzt. Und den Talenten hat er ein Stammbuch geschrieben, oder den Hochveranlagten hat er ein Stammbuch geschrieben, Qualität sei, das Potenzial auf den Rasen zu bringen. Das ist ja völlig richtig, aber naja, gut. Und dann last but not least, dann Marcel Rapp, der Cheftrainer, der dann nach dem Spiel gesagt hat, er hat den allerletzten Willen, die allerletzte Gier und auf dem Feld vermisst. Boah, das sind schon beachtliche Worte der Selbstkritik. Man könnte auch, wenn man es böswillig formulieren möchte, erste Anzeichen der Selbstzerfleischung erkennen, ne?
Das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Weil ich glaube, dafür hat man einfach in Kiel in den letzten Jahren zu ruhig gearbeitet und hat da auch ja einfach dieses Arbeiten irgendwo implementiert, also wie gearbeitet wird. Und ich glaube, Selbstzerfleischen wird nicht passieren. Es ist ja auch so, dass gleichzeitig immer betont wird, dass man zurück zu einem Selbstbewusstsein finden muss, dass man zurück zu einem gewissen Selbstverständnis finden muss und ja auch immer wieder, dass man den jungen Spielern trotz aller Fehler die Zeit zur Entwicklung geben muss, was aber nicht heißt, dass man halt die Sache irgendwie schleifen lassen kann. Und ich glaube, das ist einfach auch vielleicht sogar nach dem Fürth-Spiel das Problem gewesen, dass man gesagt hat, naja, jetzt funktioniert's ja, geht ja. Also klappt das ja alles ganz gut. Und wie gesagt, die erste halbe Stunde gegen Hannover, die hat ja wirklich Hoffnung gemacht. Und dass man dann vielleicht als ja, vielleicht noch nicht ganz so reifer Spieler einen Gang zurückschaltet, wo natürlich immer gesagt wird, kein Fußballprofi der Welt würde das je machen, aber ja, irgendwie muss es ja eine Erklärung geben. Und ich fand es auch so, dass es gegen Hannover vorhin in der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen lustlos, will ich nicht sagen. Es war ja schon so, dass man auch gegen Ende nochmal so eine Phase hatte, wo man um den hannoverschen Strafraum herum ja sich so ein bisschen eingenistet hatte, auch wenn da nicht groß irgendeine Chance bei rausgesprungen ist. Aber insgesamt fand ich das irgendwie so komisch, ja, kreativlos, blutleer. Exakt. Und das ist, glaube ich, das, wo man gegensteuern muss und wo die erfahrenen Spieler versuchen, gegenzusteuern.
Auch verbal. Ja, das hoffen wir mal, dass es so ist, ne? Denn alle wissen, also Leistungsträger wie Schuto Maschino, Rembo Remberg oder Armin Gigovic sind gegen teuer Geld weg. Aber auch Anführer wie aus dem Aufstiegsjahr zumindest wie Timo Becker, Luis Holtby natürlich oder auch in Teilen Finn Porath sind auch entweder ohne Ablöse oder gegen eine kleine Ablöse von Bord gegangen. Jetzt braucht es neue Leitstörche.
Absolut. Ich glaube, das ist nämlich, wo du sagtest, es sind 11 Spieler auf dem Platz. Ja, aber wer davon ist der Führungsspieler? Und wenn ein eingekaufter, vermeintlicher Führungsspieler nicht auf dem Platz ist, klar, kann man auch, es kommt auch im Training, Kabine, abseits des Platzes und so weiter, Kabine. Aber wer ist denn im Moment der Leitwolf auf dem Platz? Steven Skripski hat selber im Moment so ein bisschen Torflaute, daran zu knabbern. Und dann, wo du sagtest, Luis Holtby, Timo Becker, wer soll die denn im Moment ersetzen? Man hat qualitativ gute Spieler, Terkelsen, Bernardsson, aber da weiß ich nicht, ob das die geborenen Führungsspieler sind. Also bei Terkelsen, der ist auch noch meiner Meinung nach zu jung dafür.
Kann es noch gar nicht sein, ne?
Bernardsson in Ansätzen, aber weiß ich auch nicht, ob er schon so voll in so eine Rolle reingewachsen ist. Er ist ja in den Kapitänskreis berufen worden. Aber auch da sehe ich ihn noch nicht wie einen Timo Becker oder, ja, du erwähntest Luis Holtby.
Ja, das ist schwierig wahrscheinlich zu managen und zu moderieren, abseits der Mannschaft, also sprich Trainerstaff oder sportliche Leitung und so weiter. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Vorbereitung. Alle wussten Bescheid. Der Kader war sehr, sehr frühzeitig im Vergleich zu Konkurrenz sehr, sehr frühzeitig nahezu komplett beisammen. Ein Trainingslager in den USA, was natürlich, jetzt sind wir wieder alle schlauer, ne? Nach dem Fehlstart in die Saison, offensichtlich ein Schuss nach hinten war, trotz der Befeuerung durch die DFL mit fast einer halben Mille Unterstützungsmaßnahmen für Werbezwecke, um die DFL in in den USA noch bekannter zu machen. Da ist Holstein natürlich eine der ersten Adressen, die man da auswählt, ist ja klar. Und aber sportwissenschaftlich, was Trainingslehre anbelangt, war das sicherlich alles andere als das Optimum.
Ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat, dann musste man nicht erst den Fehlstart der Saison abwarten. Dann war da schon deutlich zu hören, dass das nicht die optimale Vorbereitung war.
Das, meine Frage zielt auch in die Richtung. Jetzt hat der Trainer in Fürth eine völlig beim 2-0-Sieg eine völlig überraschende Nummer durchgezogen. Wir hatten es in der vergangenen Woche schon erwähnt mit Alexander Bernhardsson, etatmäßig Flügelspieler, mehr offensiv ausgerichtet als rechter Schienenspieler. Klappte, Ergebnis lässt grüßen, wunderbar. Aber nicht nur wegen des Ergebnisses, auch wegen insgesamt seiner Leistung und der Leistung der Mannschaft, die auch möglicherweise daraus resultiert hat, zum Teil zumindest. Jetzt gegen Hannover spielt auf einmal Linksfuß John Tolkien auf der Position in einer Art Viererkette, wobei ich diese Grundordnung wirklich, also die sind nicht von zentraler Bedeutung in diesem Zusammenhang. Also das wird, glaube ich, dann auch, wer sich darauf dann versteift irgendwie, auch wo man sich manchmal dann eine Viererkette oder je nach Couleur lieber eine Dreierkette wünscht, irgendwie muss jeder selber wissen, was er da sagt oder was er denkt. Grundsätzlich kann man damit spielen, aber die switcht innerhalb eines Spiels ohnehin diese taktische Grundordnung sehr, sehr häufig durcheinander. Also John Tolkien jedenfalls als Linksfuß auf die rechte Verteidigerseite, die Flanke zum 1-0, wunderbar. Danach nichts. Absolut nichts und ganz im Gegenteil, nochmal wieder Statistik, Zweikampfquote für einen Verteidiger, der dann auch ist, 58%. Gesamte Zweikampfquote übrigens gegen Hannover, 41%. Ja, das sind unterirdische Werte, ne? So kannst du in der zweiten Liga kaum ein Spiel gewinnen, das geht gar nicht, ne?
Aber also, da sind wir dann ja wieder bei den Grundtugenden.
Ja, genau. Deshalb nur meine Frage. Und dann Tolkien auf der rechten Schiene oder rechter Verteidiger, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Alexander Bernhardsson nach vorne orientiert, aber nicht etwa auf die linke Bahn oder die rechte meinetwegen, also auf die Außenbahn, sondern im Zentrum. Stattdessen Terkelsen, der gegen Fürth Spielmacherqualitäten bewiesen hat, als halber Achter, halb links, mehr nach links, durch die taktische Verschiebung Umstrukturierung der Hannoveraner war er dann auf einmal mehr so verkappter linker Schienenspieler, rannte dem japanischen Außenverteidiger Matsuda also mehr hinterher, als ihm wirklich lieb sein könnte, hatte wirklich dann offenkundig auch keine Körner mehr, um kreative Momente herzustellen irgendwo. Jetzt frage ich mich natürlich, ist das in so einer fragilen Melange schlau vom Trainer, seine bestimmt und in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen tollen Ideen in dieser Situation so gravierend einzubringen? Oder wäre es nicht förderlich, um überhaupt mal ein Gebilde zu bauen, das eine gewisse Stabilität hat, zumindest im Rohzustand so, in dem jeder seine Position irgendwie findet, respektive wenn er eine andere Position einnehmen muss, sich da auch klar zurechtfindet? Stichwort Pragmatismus statt großer Ideen?
Ja, einerseits, andererseits würde ich sagen, es hat, glaube ich, Thomas Tuchel mal gesagt, niemand kennt meine Mannschaft genauso gut wie ich.
Ja, das auch.
Insofern braucht er auch nichts geben auf irgendwelche Ideen von außen. Und das glaube ich auch immer, dass ein Trainer hoffentlich seine Mannschaft besser kennt als jeder andere und von daher dann auch bestimmte Ideen hat und die versucht umzusetzen, auf den Gegner angepasst. Aber fragiles Gebilde nanntest du es und da sind wir wieder bei dem, dass die Spieler da sind und die auch Talent haben, aber dass sich daraus noch nicht eine Mannschaft auf dem Feld gebildet hat. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es nicht verkehrt wäre, wenn sich nicht nur eine Stammelf an Personal einspielt, sondern auch eine gewisse taktische Grundordnung und jeder weiß, wo er hingehört und auch die Spieler einfach, ja, so ein bisschen damit rechnen können, wo sie spielen. Ich glaube schon, dass ein Alexander Bernhardsson beispielsweise auf sehr vielen Positionen flexibel eingesetzt werden kann und dass es prinzipiell auch gut macht. Aber es bedeutet ja auch nicht nur für den Spieler selbst eine Umstellung, wenn er die Seite switcht, sondern auch für den Rest der Mannschaft.
Genau so. Das war genau die Stoßrichtung meiner These da, dass derjenige, der vielleicht im Moment am ehesten in der Lage ist, ein Spiel zu kreieren, dank seiner technischen Fähigkeiten und seiner Übersicht und seinem außergewöhnlichen Talent, also Jonas Terkelsen meine ich, die Positionierung war, glaube ich, fürs gesamte Spiel von Holstein nicht sehr glücklich. Und da habe ich eigentlich vermisst, dass da ein bisschen umgeordnet wird irgendwo, ne? Dass man da sagt, komm, wir verschieben das Ganze wieder, die haben umgestellt ihre Strategie, wir reagieren so und so darauf. Das habe ich nicht gesehen. Vielleicht war ich zu blind dazu. Ich habe es einfach nicht gesehen, ne?
Ich habe es auch nicht gesehen.
Gut, da sind wir schon zu zweit.
Holstein Kiel ist definitiv noch nicht in der zweiten Liga angekommen, nee. Muss man, glaube ich, festhalten. Und auch da, bei so einem Prozess mit vielen neuen Spielern, viele davon ja auch noch nie vorher in Deutschland gespielt, also wirklich auch das Ankommen in einem anderen Land, da ist im Moment, glaube ich, zu viel im Kopf am Rattern, weil einerseits wirklich dieses menschliche Ankommen in der Stadt und bei der Mannschaft, das Ankommen in der Liga, das sich finden als Mannschaft, das sind alles Prozesse, die jetzt gleichzeitig ablaufen und die anscheinend nicht so ablaufen, wie man sich das im Optimalfall gewünscht hätte. Ich glaube, so ein Start mit 3 Niederlagen ist blöd. Es war ja auch ein Sieg dabei. Es sollte auch nicht sein. Aber zum Beispiel gegen Hannover, es war auch nur ein 1-2. Dass das Spiel natürlich anders aussah. Gefühlt hatte Kiel ja gar keine Chance. Wobei auch da nach hinten raus, man behält natürlich das im Kopf, was zum Schluss passiert ist. Wenn das Spiel andersrum ausgegangen wäre, also Hannover 2-0 geführt hätte und Holstein dann 30 gute Minuten gespielt hätte, ist natürlich sehr hypothetisch, weil das ja einen Grund hatte, weshalb Holstein da nicht mehr zum Zuge kam. Aber so umgesehen hätte man ja viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen können. Das kann man jetzt aber nicht. Und das ist deshalb, ich glaube, das Ergebnis ist da wirklich zweitrangig, sondern dieses Sehen, dass es nicht funktioniert. Und dass man da noch viel Arbeit vor sich hat. Und das parallel zum Zusammenwachsen der Mannschaft und für die einzelnen Spieler zum Ankommen in Kiel.
Trotz einer 1-0-Führung, ne? Das ist ja eigentlich was einem beflügelt, was auch immer gesagt wurde, ne? auch in der vergangenen Saison oder auch in den Spielzeiten vorher mit einer Führung.
Wenn wir erstmal in Führung gehen, wird es ein ganz anderes Spiel.
Und so war es auch. Tatsächlich, also jetzt nicht in der Bundesliga vielleicht oder sowas, ne? Da weiß ich gar nicht, wie oft Deutschland in Führung gegangen ist, aber in der zweiten Liga kann ich mich gut daran erinnern, dass es kaum Nackenschläge noch gegeben hat, wenn Holstein in Führung gegangen ist. Das war ein Qualitätsmerkmal, ne? Da muss man erstmal wieder hinkommen. Lässt sich jetzt halt nicht mehr ändern, das Spiel gegen Hannover. Was soll man tun? Und ich gebe dir auch recht, auch selbst wenn selbst ein Stefan Schwab mit dieser Erfahrung, mit seinem Alter sagt, dass er ist das erste Mal in Deutschland und dann gleich im Norden, ist natürlich auch ein Kultur, ich will jetzt nicht sagen Schock, aber eine Kulturveränderung für ihn irgendwo, ne? Den Bergmenschen.
Bergmenschen, dann ist das sonnige Griechenland ja. Und dann in den verregneten, kühlen, grauen Norden.
Also vielleicht alle, die Sertaki können oder sowas, da vielleicht mal sich in seine Nähe begeben, wenn sie in der Stadt sehen, freundlich tanzen oder vielleicht auf dem Uso einladen.
Oder auch jodeln.
Oder jodeln geht auch. Naja, wenn der sagt, also der Umzug mit der Familie und alles, dass ihn das natürlich auch kopfmäßig belastet. Es ist natürlich, würde jeden belasten, ne? Man denkt natürlich immer, Profis sind Maschinen, die müssen funktionieren und fertig ist die Laube irgendwo, ne? Aber so geht's offensichtlich nicht. Der Umbruch ist doch größer, als man sich das vielleicht vorher eingestanden hat. Mit allen Konsequenzen. Gar nicht mal nur die Zahl der Spieler, sondern auch nicht die Qualität der Spieler, sondern das Alter der Spieler, abgesehen jetzt von Stefan Schwab, und die besonderen Bedingungen, unter denen die Spieler herkommen. Eben vielfach aus dem Ausland und so weiter und so weiter, ne? Das ist, glaube ich, doch schwieriger als gedacht.
Und da sind vielleicht Leute wie Louis Holtby, Timo Becker und wenn wir in den letzten Jahren gucken, wer da so die Leitwölfe waren, das sind natürlich alles Leute, die nicht aus dem Ausland zu uns gekommen sind und dann vielleicht auch mit der Mentalität hier besser klarkommen, die Sprache sprechen können. Wir wissen noch, was für ein schweren ersten Winter Shuto Machino hatten.
Ja, ja, genau.
Weil er mit dem Wetter nicht klarkam, weil er keinen Anschluss gefunden hat.
Ja.
Und wie seine Leistungskurve da ja auch wirklich
steil bergab.
Ja, auf dem Meeresgrund, wollte ich gerade sagen, gesunken ist. Und
unter Sushi-Niveau.
Und jetzt hat man natürlich das Problem, dass man ganz viele Spieler hat, die halt, ja, Dänemark ist jetzt nicht so viel andere Kultur, aber es ist zumindest eine andere Sprache.
Ja.
Und die beiden Dänen sind ja auch sehr junge Spieler, also mit 19 und 20, da so die erste Auslandsstation gleich zu machen.
Es fehlen die Anker.
Es fehlen absolut die Anker.
Ja. Das ist, glaube ich, das ist auch ein wichtiges Moment, was man festhalten muss. Alarmsirenen, ob sie schrillen oder nicht, interessiert jetzt auch noch keinen irgendwo. Aber jetzt kommt der September. Erst geht's zum FC Schalke 04. Das ist war mal vor 2 Jahren der Anfang des Aufstiegs mit der möglicherweise der besten Saisonleistung oder zumindest einer der besten Saisonleistungen, 2:0 Erfolg an einem, glaub, Freitagabend war es oder so.
Korrekt. Und Timon Weiner im Tor.
Timon Weiner das erste Mal im Tor, ja, das war schon ein sehr beeindruckendes Spiel, das muss man schon sagen. Dann kommt der Karlsruher SC ins Holsteinstadion. Das ist egal, ob du unten oder oben stehst in der Tabelle. Immer ein Gegner, gegen den es knirsch auf eng zugeht. Also da braucht man sich jetzt gar nichts vorzumachen. Und dann geht's auf die Baustelle nach Elversberg, die völlig überraschend super gut aus den Startlöchern gekommen sind. Und die hatten jetzt qualitätsmäßig noch einen deutlich größeren Umbruch als Holstein zu verkraften. Nämlich auch unter anderem, dass der Cheftrainer weggegangen ist. Also will sagen, das sind drei Bretter, die Holstein zu bohren hat, wie die zweite Liga natürlich nur Bretter zu bohren hat, aber das sind schon drei Bretter, die schon, wann schrillen dann endgültig die Alarmsirenen, wann setzen die den Mechanismen ein, die dann obligatorisch folgen, sprich, wenn man es einmal ausgesprochen hat, dann nimmt man auch diese Dramaturgie, glaube ich, finde ich, aus so einem Thema, wann geht denn so eine Trainerdiskussion los, wir starten sie hier nicht, aber wann geht es in der Öffentlichkeit los, nach 5 Niederlagen, nach 6 Niederlagen, Wann ist denn das?
Schwer zu beantworten. Ich glaube, bei einigen Leuten geht die Trainerdiskussion immer schon nach der ersten Niederlage los, weil sie irgendwie eine persönliche Antipathie gegen diesen und jenen Trainer haben. Eine ernsthafte Trainerdiskussion ist, glaube ich, in Kiel nochmal ein ganz anderes Thema als bei, was weiß ich, sage jetzt einfach mal Kaiserslautern oder so. Weil man hier natürlich seit Jahren auch immer wieder Beispiele gehabt, angefangen, ich glaube bei Kalle Neitzel waren es 13 Spiele ohne Sieg, die er überstanden hat und wo sich die Mannschaft demonstrativ vor ihnen gestellt hat, dass man hier den Trainer nicht so schnell wechselt, außer es passt menschlich nicht, André Schubert. Und
im feinsten Englisch, the Coach Missverständnis.
Ja, wo du eben die Gegner des kommenden Monats aufgezählt hattest, hatte ich so für mich den Gedanken, vor 2 Jahren hätte man gesagt, okay, es sind alles 50-50 Spiele, das ist ja dieser auch Standardspruch der zweiten Liga, es sind alles 50-50 Spiele, aber durch diesen positiven Flow, den Holstein hatte, ist man immer davon ausgegangen, oh, aber da können wir was holen. Und jetzt setzt, glaube ich, bei vielen die erste Unsicherheit ein, zu fragen, ja, können wir gegen die was holen und wann holen wir dann die nächsten Punkte? Und vor allen Dingen, glaube, das ist der Moment, wo die Trainerdiskussion einsetzen wird, wenn du in den nächsten 4-5 Spielen keine Weiterentwicklung siehst. Und wenn die Probleme, 11 Einzelspieler auf dem Feld, massive Probleme im Spielaufbau, unnötige Ballverluste und das en masse, wenn sich daran nichts ändert. Ich glaube, das ist die Sache. Die Leute wollen einfach eine Weiterentwicklung sehen. Und ich glaube schon, dass in Kiel einem Trainer auch die Zeit gegeben wird, selbst wenn die Ergebnisse nicht passen. Aber man sieht, dass diese Weiterentwicklung stattfindet. Wenn das ausbleibt und das jetzt über die nächsten, ja, sagen wir mal, ich will jetzt eigentlich keine Zahlen nennen, aber wenn man einfach in den nächsten Spielen absolut keine Weiterentwicklung sieht, beziehungsweise die Fehler sich immer wieder wiederholen und das die Gründe für die Niederlage sind. Wenn man die Fehler abstellt, aber die Stürmer haben mal wieder einen Tag, wo sie nichts treffen, dann wird zwar auch Gemurre da sein, aber ich glaube, dann wird keine ernsthafte Trainerdiskussion daraus erfolgen. Und ja, das ist das, ich kann kein Datum sagen, wann die Trainerdiskussion einsetzt, aber dafür sind, glaube ich, diese Gegner auch wirklich gut, denn Schalke ist ein, auch wenn wir da vor 2 Jahren ein grandioses Spiel abgeliefert haben, ist das doch sowas, auf Schalke musst du auch erstmal gewinnen. Mhm. Mit dem Stadion im Rücken oder gegen einen dann ja, dass jeder Erfolg etwas, was man nicht automatisch erwarten kann. Und wenn da unentschieden gespielt wird und man hat wieder den Eindruck, wie in Fürth, es ist ein Schritt nach vorne, dann schafft das, glaube ich, ganz viel Ruhe wieder für die nächsten Spiele. Und Karlsruhe, das ist für mich der Verein, der, ja, das ist, die haben zweite Liga verstanden. Mhm. Es sind immer irgendwelche Prozente, die in den letzten Jahren gefehlt haben für den ganz großen Wurf. Aber nicht umsonst sind sie ja jedes Jahr eigentlich im erweiterten Favoritenkreis um den Aufstieg. Und das waren auch.
Erst wenn Marvin Wanicek von Bord geht, Vereinswechsel oder seine Karriere beendet, dann haben sie ein Problem, echt.
Ja, aber das ist, ich kann mich auch an keinen, da kann natürlich auch meine Erinnerung getrübt sein, aber ich kann mich an kein Spiel gegen den KSC erinnern, wo man so locker flockig mal irgendwie gewonnen hat. Und ja, Elversberg,
ja, das ist,
braucht man nichts zu sagen. Nee, das ist schon faszinierend, was da für Arbeit gemacht wird.
In der Tat. Ja, find ich gut, deine Einschätzung zu Alarmsirenen und Trainerdiskussion, die wir hier auf jeden Fall noch nicht anzetteln werden. Dafür ist es deutlich zu früh, auch wenn wir natürlich Kritik an oder zumindest ein Fragezeichen hinter bestimmte Maßnahmen stellen. Das ist aber, glaube ich, dann auch unser Job, den wir ja zu erledigen haben. Entspannen wir uns jetzt erstmal bei den WM-Quali-Spielen. Da sind ja auch unsere beiden Kieler im direkten Aufeinandertreffen im Einsatz. David Setz und Alexander Bernhardsson beim Spiel Slowenien gegen Schweden. Tag vorher noch die Nagelsmänner erstmal in der Slowakei und so weiter, also zurück in Fernsehsessel oder sogar eine komplette Fußballpause machen, mentale Kraft tanken, wo und wie auch immer, denn die mentale Kraft, die werden wir brauchen, wir auch im September mit Blick auf das Störche-Programm, ne? Also da wird's schon eine gewisse Portion Geduld und Energie auch seitens des Beobachters benötigt.
Ja, zudem ja, letzte Woche war ja jetzt auch die DFB-Pokal-Auslosung.
Ach ja.
Und da hat man ja auch nicht ein Los bekommen, wo man sagt, oh, da holt man sich dann ein bisschen Selbstvertrauen im Pokal. Wolfsburg auswärts ist aber jetzt auch richtig undankbar, finde ich.
Ja, das ist wohl wahr. Obwohl, nimm das Bundesligaspiel, ne? Das lief ja einigermaßen komfortabel aus Kieler Sicht. Ne?
Ja, ich glaube, war das Einstandstor von David Setz damals. Ja, genau. Und dann 3 Minuten später gelbe Karte für Wegflexen eines Gegenspielers im Mittelkreis.
Ja.
So eine Leistung möchte ich wieder haben von allen Spielern.
Ja, Pokal ist dann nochmal eine besondere Geschichte, aber es gibt sicherlich dankbarere Aufgaben, das muss man schon zugeben. Also wir melden uns auf jeden Fall nicht am Wochenende wieder mit den KN-üblichen Regularien, das ist klar, sondern erst in der kommenden Woche mit, wenn es dann wieder heißt, im Podcast Studio Holstein 1:1. Bis dahin könnt ihr gerne unseren KN-Newsletter auf kn-online.de konsumieren und sogar
unseren WhatsApp-Kanal, der Link dahin ist in den Shownotes zu finden.
Wunderbar. Besser oder überhaupt so hätte ich es gar nicht sagen können. Matze, dir schönen Dank für deine fundierte Expertise. Na, schön, dass wir darüber so gesprochen haben. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.